Sie hören den Kurier.
The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Nach 4 Wochen in der Karibik melde ich mich im Studio zurück. Bei mir wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger, welcome back.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Lieber Robert, hast du ohne mich die Zeit gut überstanden? Ist es gegangen? Hast du jeden Abend ins Kopfkissen geweint? Oder
wie war's? Ich habe ein bisschen geweint, ja, vor allem krankheitsbedingt. Vor allem, während du dir die Sonne auf den Bauch scheinen hast lassen, habe ich sie mir auf den Kopfpolster scheinen hab lassen.
Naja, ist ja auch schon was. Ich dachte schon, du hast geweint, weil die Jahresanfangsrallye vom Jänner im Februar so ein bisschen, wie soll ich sagen, verreckt ist schon etwas hart formuliert, außer Luft gekommen sind. Aber ich möchte anfangen heute mit der Aktie eines Produkts einer Firma oder mit der Aktie einer Firma, die ein Produkt herstellt, über das ich mich im Urlaub massiv geärgert habe. Was könnte es sein?
Eine Fluglinie.
Ja, auch die Air Canada mit ihren Verspätungen war auch nicht schlecht, aber da habe ich keine Aktien.
Eine Hotelaktie.
Nein, es war ein Mietauto, nämlich ein Suzuki.
Wie könnte es bei dir anders sein, dass irgendwas mit Autos ist?
Es war ein Suzuki, ja. Und ich war in Dominica unterwegs und für alle, die es kennen, Dominica ist eine Insel, die noch nicht ganz so weit entwickelt ist wie andere, weswegen sie sehr tolle Schlaglöcher hat.
Aber überschaubar groß, so viel ich weiß.
Ja, aber es wird dann größer, wenn man nicht so schnell fahren kann. Und vor allem ist es ganz toll, wenn du ein Mietauto hast, bei dem der tiefste Punkt am Boden der Ölfilter ist.
Das ist schlecht.
Der ist aus Plastik und es gibt Schlaglöcher.
Oh.
Und zweimal habe ich immer abgefetzt, dann kam immer die Mietautofirma und hat immer
geschimpft.
A, geschimpft und B, beim zweiten Mal haben sie gesagt, okay, sie sehen es jetzt wirklich ein, sie ziehen das Auto irgendwann ein und oder schweißen unten am Metallblech dran, weil mit dem wirst du nicht alt.
Warst du der Erste, der sich das abrasiert hat?
Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Na, das wäre wirklich, und deswegen war ich jetzt nicht so der Riesenfan von Suzuki und dachte mir jetzt schaue ich doch mal an der Börse, wie geht's Suzuki, die müssen doch bestraft werden dafür. Und was war? Seit Jahresanfang plus 20%.
Ja, da sind wir wieder bei...
Also da haben wir wieder die drei Kausalität, Korrelation und Koinzidenz. In dem Fall eher eine Koinzidenz, nehme ich an. Suzuki wirklich gut drauf und überhaupt der Nikkei 225. Und dann möchte ich meinen alten Freund Robert Kledorfer positiv erwähnen, der Japan ein gutes Jahr vorhergesagt hat.
Ja, also nicht ich, aber befragte Analysten.
Ja, aber wenn es stimmt, kannst du einmal sagen, du warst da selber. 10% drauf seit Jahresanfang, was für so einen richtig schönen breiten Index recht cool ist, denn der Dow Jones liegt bei plus minus 0, heute sogar im Minus. Nasdaq mit plus 13%, DAX plus 11, ATX plus 12, also eigentlich eine recht schöne Zeit. Übrigens zurück noch zu Suzuki, für dich etwas hart, Autohersteller KGV mit 11,6.
Ja.
Das ist schon, man, so, was du dann Ford kriegst um 6, um 7, ne? 11,6, ne? Bist dabei.
Ja.
Gut, die Meta-Aktie ist seit Jahresanfang um 50% gestiegen, ja? Bin ich dabei, allerdings nur in homöopathischen Dosen. Aber immerhin, ich kann sagen, da habe ich jetzt mal 50% gewonnen und kann darum wirklich Cleverpizzen kaufen, deutlich mehr, als ich gesundheitlich vertragen würde. Aber der Optimismus an der Börse ist irgendwie spürbar. Robert, stimmst du in diesen Chor der Optimisten ein, die sagen, 2023, das ist das Jahr, das lässt alles hinter sich?
Also das bezweifle ich doch sehr, dass das vom Keller gleich bis zum Dachboden hinauffährt. Aber wie gesagt, wir haben ja, glaube ich, auch gesagt, dass es jetzt nicht ein schlechtes Jahr werden wird und ich glaube, dabei bleibe ich auch.
Ja, ich bin auch nicht so ganz überzeugt, so ähnlich wie du. Also ich sehe immer wieder diese schönen bärenartigen Gegenbewegungen. Auch aktuell ist es ja wieder raufgegangen, weil wir hatten schon höhere und stärkere Gegenbewegungen und die Inflation in den USA, die ist zwar weiter gesunken, aber der Rückgang ist ja auch nur mehr ganz, ganz langsam. Ich glaube, von 6,2 auf 6,1%.
Eurozone ist ja auch noch relativ hoch mit mehr als 8%.
Und an dieser Stelle wollen wir vor allem ein Land erwähnen. Warte, ich komme drauf in der Eurozone. Warte, wie heißt das? Ah, es hat rot-weiß-rot als Fahne. Es ist nicht Lettland, es hat rot-weiß-rot als Fahne. Wer könnte es sein in der Eurozone? Österreich!
Jo, Österreich!
Wir sind wieder mal die Besten, oder?
Wir sind ganz super vorne.
Was haben wir, 11,8, 11,9?
Nein, nicht 11,9, nein, 11,1.
Also 11,1, wie kann ich nur 11,9 sagen? Was für ein Unterschied?
Aber trotzdem, ne?
11,1%, ja. Und
das
warum?
Sind wir relativ weit vorne.
Und jetzt sag's mal, warum haben wir mehr als die anderen? Haben wir einfach die schöneren Euros, die alle haben wollen, oder was machen wir falsch?
Weil wir das Geld mit dem Füllhahn ausschütten.
Und richtig, weil wir jedem Haushalt 500 Euro in die Hand gedrückt haben im Zeitalter der Inflation, ja, mit dem Argument, hey, wir haben Inflation und lass uns die Inflation bekämpfen mit noch mehr Geld.
Das und das geht ja so weiter, ne? Energiekostenzuschuss 2, sage ich nur, für die Unternehmen, angeblich 4 bis 6 Milliarden.
Und könnte man da eine Reihe aufstellen und würde es zu weit gehen, wenn man sagen würde, ökonomiepolitisch Chavez, Maduro, Erdogan, Nehammer. Also ist diese Kette, was Inflationsbekämpfung betrifft, korrekt oder nicht?
Ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber bei den Wählern.
Ja, es ist leicht überzogen.
Der Wähler gutiert es ja nur in Nuancen, wenn man sich die Landtagswahlen ansieht. Also
den Leuten taugt es ja, wenn sie Geld kriegen. Das ist ja super, ne?
Ja, aber es wird nicht automatisch in Wählerstimmen umgemünzt. Also so einfach ist es dann nicht.
Und das zweite Problem, das wir auch noch haben, ist, wir leiden auch ein bisschen darunter, dass wir in manchen Gebieten Österreichs nicht so viel Wettbewerb haben, wie zum Beispiel im Handel. Und ich habe immer das Gefühl, sobald von der Koalition Geld verschenkt wird, steigen wie durch ein Zauberwunder, die Preise im Handel. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist echt irgendwie eine ganz interessante Verknüpfung.
Ja, Österreich ist sicher ein Hochpreisland zum Teil im Handel.
Gut, worüber reden wir heute noch? Wir reden heute über schlechte Nachrichten von Rivian.
Kann es nicht sein.
Kann es kaum geben. Um die wegzustecken, brauchen wir ganz viel Schokolade. Deswegen reden wir auch über Lindt und Sprüngli. Dazu natürlich Tesla und Elon Musk. Wie könnte es anders sein? Ich habe jetzt 4,5 Wochen ohne Elon Musk Nachrichten verbracht. Ich habe schon gezittert am ganzen Körper. Wirecard haben wir special gemacht die letzten 2 Wochen. Gibt es jetzt neue Aussagen von Markus Braun, die mich, gelinde gesagt, ich sag's mal, überrascht haben. Salesforce hat Zahlen vorgelegt und Salesforce ist dieses Jahr auch schon um schlanke 41% gestiegen. Auch da bin ich dabei. Also habe wirklich 2 schöne Portfolioerlebnisse gehabt in der letzten Zeit. Na, Robert, bitte. Wie sieht's bei dir aus?
In meinem Portfolio?
Ja, in deinem Portfolio, in deinem Leben. Oder worauf biegst du den 25% Billerpickel, wenn es mal nicht so gelaufen ist in der Börse? Lass uns ein bisschen teilhaben.
Na, ich habe auch ein paar schöne Sachen mitgebracht, unter anderem einen neuen Geheimtipp zum Investieren.
Ja.
Dann hören wir uns dann nachher an.
Ja.
Und
aber nicht weiter sagen, es ist ein Geheimtipp.
Ja, hat aber auch mit Elektroautos zu tun.
Oh no.
Am Rande.
Das war letztes Mal auch nicht so gut.
Beginnen möchte ich aber jetzt nochmal mit einem kurzen Rückblick auf das letzte Jahr, nämlich auf das vergangene Investmentvorjahr. Das verlief nämlich auch für all diejenigen, die ein Investment vorhaben, nicht sehr berauschend, das ist jetzt nicht wahnsinnig
überraschend. Gibt's ja nicht.
Nämlich das von der heimischen Fondsindustrie verwaltete Fondsvermögen fiel im Vorjahr um 13,2% beziehungsweise 30 Milliarden Euro auf 200 Milliarden Euro. Das ging um ein paar Jahre gleich zurück. Und davon entfielen nur 500 Millionen Euro auf Netto-Mittelabflüsse, sprich die Leute sind eigentlich investiert geblieben. Aber diese fast restlichen 30 Milliarden wurden durch Kursverluste erzeugt, mehr oder weniger.
Kann wieder mal sehen, wie schwer es ist, zum besten Zeitpunkt zu verkaufen, ne?
Ja, es gibt aber auch da eine gute Nachricht. Im 4. Quartal hat sich die Situation wieder etwas beruhigt und es gab zwar noch Mittelabflüsse von rund 400 Millionen, aber das Fondsvolumen stieg unterm Strich dann wieder ganz sanft um 1,7 Milliarden Euro. Das am stärksten wachsende Marktsegment im Vorjahr waren Nachhaltigkeitsfonds. Zum Jahresende erreichten diese ein Gesamtvolumen von 81,6 Milliarden Euro, was bereits 40% des gesamten Fondsvolumens entspricht. Es klingt jetzt sehr viel, aber auf so richtig grüne Fonds, also die nach auf Herz und Nieren geprüft sind.
Grüne Fonds und grüne Fonds und dann Fonds, die uns nicht grün sind.
Ja, so ungefähr. Und diese wirklich grünen Fonds, die sehr stark reglementiert sind, auf die entfallen nur 5% der Summe. Also man muss da schon ein bisschen relativieren. Da wird offenbar einiges dann im Nachhinein mit einem grünen Marshall versehen.
4 Wochen habe ich es, wie gesagt, geschafft und kaum Nachrichten über Elon Musk konsumiert. Hat mich mit Stolz erfüllt, aber das hat sich jetzt inzwischen natürlich geändert. Unser Elon Musk Weekly und wir starten mal beim Tesla Investor Day. Der war ja letzte Woche, du wirst sicherlich am YouTube-Kanal gehockt sein und das verfolgt haben. Ja.
So wie du.
Beim Tesla Investor Day gab es schon tolle Dinge. Da ist ja mal ein Tesla Roadster versteckt aus einem Tesla Semi-Truck rausgefahren. Dann hat er mal Fritz von Holzhausen die Scheibe seines Cybertrucks eingeschlagen und die ganze Welt darüber gelacht. Da gab es relativ viel. Dieses Mal gab es kein neues Modell. Aber Elon Musk hat eine Vision und zwar, wenn wir Batterien um 10 Billionen Dollar bauen, dann könnten wir 2050 die gesamte Welt auf erneuerbare Energie laufen lassen.
Großartig.
Das ist gar nicht so viel Geld eigentlich im Verhältnis, ne? Die Tesla-Aktie ist jedenfalls um 7% runter nach dem Investor Day. Vielleicht wären den Leuten neue Produkte lieber gewesen als philosophische Anwandlungen. Aber seit Jahresanfang noch immer um 51% im Plus von ihrem All-Time High. Also zwar aber dann noch immer um 50% runter. Also ist im Moment nach wie vor die umstrittenste Aktie mit Kurszielen von bis. Ja, kannst du echt aussuchen. Die einen sagen noch minus 60%, die anderen sagen plus 100%. Es gibt hier alles.
Ja, jetzt lösen sich jetzt sogar die Lenkräder beim Tesla Modell Y. Das ist besonders spannend, weil nämlich die Verbindungsschraube fehlt.
Ja, das sind aber Dinge, die schon bei anderen Autoherstellern mit Rückrufen auch schon passiert sind.
Ja.
Also, gut. Also, sie haben ja immerhin jetzt 4 Millionen Fahrzeuge gebaut. Das ist nicht so schlecht. Und werden halt langsam zu einer normalen Autofirma. Das wäre Rivian übrigens auch gern, aber dazu kommen wir dann später. Die nächste Gigafactory wird in Mexiko gebaut und da gab es schon eine Sache beim Investor Day, die sehr spannend war, nämlich Tesla sagt, sie können die Kosten der Autos innerhalb der nächsten 4 Jahre um 50% senken in der Herstellung. Und das wird auch notwendig sein, weil wir haben ja gesehen, was es für einen Preiskampf mittlerweile gibt unter den Elektroautos, gerade in China. Aber Tesla sagt, sie sind dafür gut gerüstet, weil sie die Erzeugungskette sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Bleiben wir aber noch kurz bei Elon. Und kommen wir zu einer anderen Firma, mit der er was zu tun hat, nämlich zu Twitter. Seinem Twitter-Hobby geht es im Moment relativ schlecht. Werbeeinnahmen laut Wall Street Journal um 40% eingebrochen. Und Elon Musk hat darauf prompt reagiert, sein Plan. Er verkauft jetzt Twitter-eigene Topfpflanzen an Mitarbeiter.
Super.
Ja. Die BBC berichtet und außerdem hat er sämtliche Reinigungskräfte gefeuert.
Das heißt, man muss künftig dort selbst putzen, oder wie?
Selbst putzen und die eigene Pflanze auch selbst gießen oder halt mit nach Hause nehmen. Jedenfalls bei Twitter schaut es relativ bitter aus und ob da jemals was von seinen 42 Milliarden wieder zurückkommen wird. Ich meine, er kann sich das Hobby leisten, aber es ist trotzdem wirklich recht beachtlich viel Geld, das hier versenkt wurde.
Mhm, definitiv. Rüdiger, was sagt ihr MIFT?
MIFT. MIFT. Mach ich... Keine Ahnung, was es gibt.
Der neue heiße Scheiß an den Börsen.
Also das ist sowas wie Grafana oder früher.
Ja, richtig, hat, ja, oder Fang.
Das Fang, neue Fang, ja, Wahnsinn. Sozusagen. Also ja. MIFT, also ich habe hier einen MIFT-Fonds.
Einen MIFT-Fonds, ne?
Ich hätte einen Mischfonds.
MIFT-Fonds, vielleicht wird das wirklich auch super interessant. Nein, MIFT, das steht für Metals Important for Future Technologies, also Metalle, die für Zukunftstechnologien wichtig sind. Und da sind wir schon ein bisschen beim Elektroauto wieder, ja. Es gibt jetzt keine einheitliche Liste, welche Metalle unter dieses MIFT fallen. Aber es sind natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, wie Zinn, Graphit oder natürlich Lithium.
Bitte darf ich jetzt mit meiner Schulchemie-Ausbildung 8. Klasse sagen,
gerne.
Graphit ist kein Metall. Ich sag's nur.
Du bist so schlau.
Graphit ist kein Metall. Kohlenstoff ist kein Metall. Komm.
Rohstoffe waren ja schon im Vorjahr, wir wissen es, Rüdiger, einer der wenigen Anlageklassen, die im Durchschnitt...
Du als begeisterter Aktionär von Norilsk Nickel
weißt natürlich... Ja, bin ich ja nicht mehr, Ex-Aktionär.
Ex-Aktionär, genau.
Ja, also... ja.
Hast du es eigentlich verkauft oder wurde es enteignet? Oder?
Nee, ich bin de facto ja noch dabei, aber direkt in den russischen Papieren und ja.
Schauen wir mal, du und die Raiffeisen, ihr habt Investments in Russland.
Wir halten da durch, ja.
Viel Spaß damit. Gut, egal, zurück zu unseren MIFTs.
Nein, aber ich habe es sozusagen abgeschrieben, aber ich habe sie noch, die Aktie. Zurück zu den MIFTs. Und es gibt eben Stimmen, nachdem das im Vorjahr schon so gut lief, die ganze Anlageklasse der Rohstoffe, dass es einen neuen Superzyklus geben werde. Das heißt, da wird es ein paar Jahre lang super laufen. Und nicht nur wegen der Elektroautos, sondern auch leider wegen dem Krieg in der Ukraine und dieser ganzen geopolitischen Unsicherheiten, denn die Rüstungsindustrie ist ein wichtiger Abnehmer von Metallen und diese Metalle werden zunehmend ja auch in modernen Kampfpanzern und Fliegern enthalten sein und man benötigt also immer mehr dieser Metalle. Aber viele dieser Reserven und Lagerstätten befinden sich an sehr, sehr schwer zugänglichen Orten, dem Kongo oder innere Mongolei.
Also ja, die innere Mongolei ist nicht so schlimm, man kann es mit dem Zug hinfahren nach Erlian, das geht.
Aber wenn das Vorkommen dann halt irgendwo in den Bergen ist, dann wird es dann auch wieder ein bisschen komplizierter.
Die Chinesen bauen da ohne UVP eine Strecke hin in 10 Minuten.
Ja, die Chinesen, die sind natürlich da, machen da ganz, ganz fleißig mit, sind da ganz vorne dabei. Nicht nur, weil sie die Abbauorte auch im eigenen Land haben, sondern auch in Afrika haben sie da Schürfungsrechte schon sehr viele erworben. Und ja, also wie gesagt, eine ganz, ganz große Zukunftssparte, die sich da anbahnt. Und jetzt Kann man da auch investieren als Privatanleger in diesen Metals, entweder über Investmentfonds oder Exchange-Traded Funds, also ETFs, aber natürlich auch Einzelaktien wie Bergbauunternehmen, Rio Tinto oder Glencore. Zu den weltweit größten gehören natürlich auch einige chinesische Konzerne, aber da ist immer das Problem des Investierens, also in China selbst kann man ja de facto als Privatanleger nicht, das heißt, man muss einen Umweg suchen, also entweder über die Chinesen, über die Börse in Hongkong oder in New York.
Ein ADR.
Ja. Oder ein ADR in New York. Das ist nicht ganz so einfach, aber für alle, die sich konkret auf Konzerne, die mehr oder weniger dem MIFT-Universum zuzuordnen sind, konzentrieren wollen, gibt es da einige namhafte Möglichkeiten. Ich habe mir da die größten 5 aus dem Lithium-Bereich angesehen und da steht dann Nummer 1 der US-Konzern Albemarle, gefolgt vom chinesischen Konkurrenten Ganfeng und Sociedad Quimaca aus Chile. Und dahinter folgen dann doch mit größerem Abstand der US-Konzern Livent und die kanadische Lithium Americas. Und Analysten sehen bei den Titeln den genannten Kurspotenzial von bis zu 79%, wobei besonders Lithium Americas und Ganfeng zum Kauf empfohlen werden. Viele dieser Unternehmen haben aber schlechte ESG-Ratings, logischerweise wegen der Umweltstandards, weil der Abbau ist natürlich alles andere als gut für die Umwelt. Der Markt für Technologien im Batteriebereich soll jedenfalls in den nächsten Jahren deutlich wachsen, von zuletzt 95,7 Milliarden Dollar auf 136,6 Milliarden im Jahr 2027. Und auch Autobauer wollen ihre Abhängigkeiten reduzieren. General Motors etwa investiert 650 Millionen Dollar in Lithium Americas zur Erschließung und Abbau eines großen Vorkommens in Nevada. Also wer da ein bisschen den Umweg nehmen möchte, kann auch über einen Autobauer sich dann direkt investieren.
Ja, die spannende Frage wird sein, wie viel von dem ist schon, mein Lieblingswort, eingepreist?
Ja, wie gesagt,
die Analysten sind sehr bullisch. Wie schauen die KGVs aus von diesen Firmen?
Die sind durchaus ganz gut, also so um die 15, 20. Okay. Und die Analysten sind, wie gesagt, sehr, sehr bullisch, was das betrifft. Die meisten raten zum entweder Aufstocken oder Kauf. Also es gibt relativ wenig, die ein bisschen erhalten sehen. Also diese 5 Titel sind wirklich durchaus gut und? Bewertet.
Hast du zugeschlagen?
Nein, ich habe ja momentan andere Ideen.
Das klingt spannend. Welche kommen da? Essen gehen.
Okay. Mit dir, clever Pizza.
Das ist lieb, ja. Ich habe es am Anfang ja schon angesprochen. Salesforce ist draufgeschossen. Dabei ist der CEO von Salesforce schwer pessimistisch, was die nahe Zukunft betrifft. Und das erlebt man ja relativ selten bei einer Tech-Company, dass der CEO, nämlich Mark Benioff, sagt, ich rechne mit einer schweren Rezession. Aber es schreckt mich nicht, denn ich habe schon das Platzen der Dotcom-Bubble 2001, 2002 und auch die Finanzkrise 2008, 2009 als CEO von Salesforce überstanden, sagt er. Und er ist für sein eigenes Unternehmen trotzdem optimistisch. Es gibt sehr gute Zahlen, die sie vorgelegt haben, nämlich mehr Einnahmen und der Gewinn pro Aktie war um ein Viertel über den Erwartungen. Das sieht natürlich toll aus und mit 7,1 Milliarden haben sie den höchsten Cashflow der Unternehmensgeschichte und er ist sehr, sehr ambitioniert. Benioff sagt, er möchte das größte und profitabelste Softwaregeschäft der Welt werden. Ja, bis zu Microsoft fehlt ihm allerdings noch ein bisschen, aber man muss sich ja auch ambitionierte Ziele setzen. An der Stelle, wie immer der Hinweis.
Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informier dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben und über die dann sprechen, sagen wir es dazu.
Passend zum Thema ein Blick zu Wirecard, also nicht zum Thema, dass wir sie haben. Wir haben auch schon viele Aktien gehabt, die runtergegangen sind.
Die hatten wir zum Glück
aber
nicht.
Die hatten wir nicht, ja. Aber passend zum Thema Warnung vor Risiko, ne? Also Wirecard, wisst ihr, ist ja Geld vernichtet worden, Ende nie. Wir haben ja ein zweiteiliges Special dazu gemacht. Kannst du dir, was du noch nicht gehört hast, anhören in den letzten beiden Folgen. Und jetzt wurde eben Markus Braun einvernommen. Und ich habe mich immer gefragt, was wird dir jetzt erzählen? Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Der Vorwurf lautet ja, Wirecard hat Firmen in Asien Geld geborgt, das für Scheingeschäfte verwendet wurde und auf die Art den Umsatz aufgebläht und so am Papier zumindest starkes Wachstum vorgetäuscht. Und dadurch wurde der Kurs in die Höhe getrieben und die Anleger haben viel Geld verloren. Das Cash hat Wirecard dabei durch neue Aktien und Kredite aufgenommen und scheinbar als Cash geparkt, so ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, unter anderem in Manila, aber das Geld gab es eben nicht wirklich, sondern es wurde für den laufenden Betrieb verwendet und eben um diese Kredite zu vergeben und den asiatischen Firmen um Geschäft vorzutäuschen. Und jetzt kommt's, Markus Braun sagt, das stimmt alles nicht. Er sagt, Die Geschäfte mit den asiatischen Firmen hat es wirklich gegeben und die 1,9 Milliarden Cash-Rückstellung auch. Das sagt er jetzt. Das Geld wurde schlicht und einfach gestohlen.
Ja, von wem?
Bitte, sagt er nicht, ja.
Von seinem weiß ehemaligen Kompagnon?
Ob es der Marschalek war aus seiner Sicht, ich weiß es nicht. Naja, also es gilt natürlich hier die Unschuldsvermutung, aber zwei Dinge zum Nachdenken. Erstens, wir haben ja schon öfters die Frage gestellt, aber ich muss sie immer wieder stellen. Warum legt ein DAX-Konzern seine realen oder angeblichen Cash-Reserven auf eine Bank in Singapur und gibt sie dann ausgerechnet knapp vor einer Prüfung nach Manila weiter? Ja, also wie viele DAX-Konzerne kennen wir, die auf einer kleinen Vororte-Bank in Manila 1,9 Milliarden hinlegen? Nicht viele. Und zweitens, und das halte ich vielleicht noch für spannender, wenn bei Wirecard wirklich diese 1,9 Milliarden gestohlen worden wären. So was passiert. Es werden den Firmen manchmal Geld gestohlen, wird den Firmen manchmal Geld gestohlen, Cyberbetrug, wir erinnern uns an Fischer vor geraumer Zeit.
FACC.
Ja, FACC, Fischer, ja, also denen sie ja wirklich die Bude ausgeräumt haben. Oder du kannst auch Pech haben mit Veranlagung, wie unsere Freunde von der Frequentis, und dann ist auf einmal ein Jahresumsatz weg. Also so Dinge können passieren. Aber wenn es 1,9 Milliarden gefehlt hätten, ja, wäre nicht leiwand gewesen, aber Wirecard wäre, glaube ich, daran nicht zugrunde gegangen. Denn laut dem eigenen von Ernst & Young geprüften Geschäftsbericht von 2019 hat man innerhalb von 6 Monaten 284 Millionen Cashflow gehabt. Und das waren 40% mehr als im Vorjahr. Also wenn man es weiter gesteigert hätte, immer wieder mal, wäre es in 2, 3, 4 Jahren erledigt gewesen. Ja, also offensichtlich, wenn es das Problem gewesen wäre, dass ihnen 1,9 Milliarden gestohlen worden wären, auch peinlich, auch schlimm, aber es hätte nicht diese Auswirkungen aufs Unternehmen gehabt. Also Braun bleibt bei seiner Geschichte. Gut, viel anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Und vielleicht will er ja auch nur als der getäuschte Visionär rüberkommen, der selbst ganz viel verloren hat und vor allem sein Vertrauen in die Menschheit. Mal schauen, ob die Nummer aufgeht.
Mhm. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die hohe Inflation. Die bekommt auch Zalando zu spüren. Der Umsatz des deutschen Onlinehändlers stagniert im Vorjahr bei gut 10,3 Milliarden Euro, obwohl die Plattform mehr aktive Kunden hat. Anders formuliert, viele schauen mehr auf den Preis, zeigen auch Auswertungen des Kreditkartenanbieters Mastercard. Zalando Co-Geschäftsführer David Schneider formuliert es so: Auf der einen Seite gibt es einen Trend zu geringeren Preislagen, auf der anderen Seite bleibt das Design- und Luxussegment stabil. Na, immerhin. Textilhäuser waren zuletzt damit beschäftigt, liegen gebliebene Waren abzuverkaufen. Zalando war da keine Ausnahme. Die Folge ist nun ein Gewinneinbruch. Unter dem Strich verdiente Zalando 16,8 Millionen nur nach 234,5 Millionen Euro im Jahr zuvor. Also fast nichts blieb da übrig. Mit den Zahlen erreichte das Unternehmen wie angekündigt das Unterende seiner Prognose. Und um nun wieder profitabler zu werden, hat Zalando bereits im Februar ein Sparpaket geschnürt. Darin enthalten die Streichung von Hunderten der insgesamt 17.000 Stellen. Für mehr Ertrag soll unter anderem der Ausbau des Logistikdienstleistungsangebotes an zusätzliche Firmen sorgen. Bisher konnten ja nur Anbieter, die ihre Waren auch über die Zalando-Plattform verkaufen, dieses Service nutzen. Heuer rechnet Zalando jedenfalls mit einer Umsatzentwicklung zwischen minus 1 und plus 4%. Auch nicht gerade wahnsinnig viel. Der Onlinehandel werde weiter zulegen, meint der Co-Geschäftsführer, und zuversichtlich mache ihn die bereits gute Entwicklung in China und den USA. An der Börse kam Zalando jedenfalls gut an. Das ist ein viel besseres Ergebnis als bei einer Reihe von Wettbewerbern, die in den vergangenen Monaten Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten, sagt ein Analyst. Und 2023 wird weiterhin schwierig für Mode-Online-Händler, aber die Ziele von Zalando scheinen erreichbar zu sein. Immerhin. Die Aktie ist seit Jahresbeginn mehr als 5% im Plus. Generell sind die Analysten ziemlich zuversichtlich. Von 28 Raten 13 zum Kaufen, 6 zum Aufstocken und 8 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 26% über dem aktuellen Kurs.
Rivian. Ja, jetzt zu einem ernsten Thema. Rivian, okay, kann ich uns beiden heute nicht ersparen. Die Aktie ist am Dienstag eingebrochen. Gut, das passiert ja immer wieder mal. Aber am Dienstag ist sie um 12% eingebrochen. Auch das ist schon passiert. Aber sie ist jetzt auf dem tiefsten Wert ever.
Na, geht's ja auch.
Also ever weiß ich nicht. Also zumindest bis jetzt. Also es kann noch weiter runtergehen, ja. Und warum ist das passiert? Rivian braucht Geld.
Wir haben eh investiert. Was wollen wir noch?
Und gibt deswegen eine Anleihe heraus, genau genommen eine Wandelanleihe. Das heißt, der Käufer kann sich dann aussuchen, ob er das Geld möchte nach der Laufzeit oder doch lieber die Aktien. Naja, das Schöne ist, da muss ich erst 2029 entscheiden. Also da ist ja noch ein bisschen Zeit. So lange läuft nämlich die Anleihe. Gleichzeitig musste Rivian aber seine Prognose von 60.000 Autos, was ja auch nicht wahnsinnig viel ist, auf 50.000 Autos herunterschrauben. Und alles zusammen, wie gesagt, der neue
Tiefstand.
Na super. Ich habe ja Anfang Februar BYD-Aktien gekauft. Weißt, chinesische.
Ja, build your dreams und ja, wurde dein Traum gebaut.
Bis jetzt nicht so ganz. Ich habe es damals um 28,50 das Stück gekauft und seitdem ging es ein bisschen runter, aber überschaubar auf rund 26,20.
Du alter Fashion-Addict, das bist du nämlich bei den Schuhen. Erzähl uns doch was zum Thema Sportschuhe.
Adidas hat Zahlen vorgelegt, kann man sicher auch über Zalando bestellen. Ja, die Zahlen sind allerdings auch etwas überschaubar gut. Der nette Gewinn schrumpfte im Vorjahr um 83% auf 254 Millionen. Die Dividende wird nun von 3,30 auf 70 Cent die Aktie zusammengekürzt und 2022, oh, ja, ist viel.
Das
ja.
ist für dich als alten Dividendenreiter ja mitten ins Herz.
Wäre das bitter, aber habe ich auch nicht die Aktie.
Also.
Haben wir die Schuhe. Und im Vorjahr hatte der Konzern mit der hohen Inflation und Problemen in China zu kämpfen und dann kam auch noch die Kündigung der Kooperation mit Kanye West, unter anderem wegen den Antisemitismusvorwürfen gegen den Rapper, die berechtigt waren, die Vorwürfe. Und durch das Ende dieser Kooperation verlor Adidas rund 600 Millionen Euro Umsatz und der insgesamt noch um 1% auf 5,2 Milliarden Euro immerhin stieg. Und das Thema wird den Konzern auch im laufenden Jahr noch belasten. Adidas weiß ich jetzt auch nicht, wohin mit diesen ganzen Schuhen. In dieser Kanye West.
Also die sitzen jetzt noch auf ganz vielen Kanye West.
Auf ganz viel Zeugs und sie wissen jetzt nicht, wie es damit umgehen soll.
Man kann es nicht irgendwie umstreichen oder was draufnehmen.
Ja, irgendwie habe ich gelesen, man kann das Logo vielleicht entfernen und dann verschenken oder so. Ja.
Klingt auch eher nach einer Abschreibung.
Klingt nach einer ziemlichen Abschreibung, ja. Der neue Konzernchef Björn Gulden bezeichnet jedenfalls heuer als Übergangsjahr. Im Jahr 2024 können wir dann wieder mit dem Aufbau eines profitablen Geschäfts beginnen. Ja, Gulden war übrigens Anfang des Jahres vom Rivalen Puma zu Adidas gewechselt. Die Adidas-Aktie hat seit Jahresbeginn aber immerhin knapp 10% zugelegt, während Puma, da sind es minus 5%.
Und du hast bei Puma, lass mich raten, auch nur Schuhe und keine Aktien.
So ist es.
Na schau, na, dann hast du es wieder mal neutral ausgestanden.
Völlig neutral, beide Produkte.
Apropos neutral, kommen wir doch in ein Land, das für Neutralität steht. Da wird man weniger Österreicher als die Schweiz. Kommen wir zu was Süßen. Kommen wir zu Lindt und Sprüngli.
Ja, jetzt kommt bald Ostern.
Ja, auch den Schoko-Osterhasen kann man als Aktie kaufen. Zumindest kann man es theoretisch. Mehr dazu gleich. Die Zahlen sind jedenfalls gut. Lindt und Sprüngli hat 750 Millionen Euro Gewinn gemacht. Und das ist wirklich fein. Und pro Namensaktie, und jetzt etwas für dich, Robert, pro Namensaktie, für eine Aktie bekommt man eine Dividende von 1.300 Franken.
Wow.
Ja?
Wow.
Da wirst du klar zum Goldhasen. Aber es interessiert dich natürlich, was kostet denn eine Namensaktie von Lindt und Sprüngli? Was willst du schätzen? Das kann sowas kosten, so eine Schoko-Aktie.
Ja, wahrscheinlich so eine Berkshire Hathaway-Dimension.
Ja, da liegst du verdammt richtig. 102.000 Franken. Ja, zum aktuellen Kurs, für alle, die es wissen wollen, 105.000 Euro circa. Aber es geht auch billiger. Sie haben auch etwas für uns arme Schlucker. Es gibt den Partizipationsschein. Die kosten dann nur ein Zehntel, nämlich pro Stück 10.200 Franken. Das ist das Unterste, wo du dabei sein kannst, wenn du dich bei Lindt und Sprüngli investierst. Also die wollen anscheinend einen elitären Kreis an Investoren haben. Dividendenrendite 1,3%. Naja, also das Geschäft ist relativ stabil. Über die Jahre eine Aktie, die sehr schönes Wachstum hat, immer so 4-5% pro Jahr, hat in der Krisenzeit jetzt aber auch verloren. Also unter Umständen längerfristig ein gutes Einstiegspapier. Allerdings, wie gesagt, unter 10.500, 10.600 Euro bekommst da einfach nichts. Und das ist halt bei den meisten Leuten, wie auch bei mir, beim Streuen dann schon so ein Brocken, der liegt im Magen. Mein Tipp zu Lindt und Sprüngli daher eher folgender. Nach Ostern in die Lindt-Fabrik nach Glocknitz fahren und dort die Schoko-Osterhasen kaufen. Die sind nämlich dann besonders günstig und sind dann ein echtes Schnäppchen.
Ja, oder in den Supermarkt deines Vertrauens gehen nach Ostern und
na, aber da muss man wirklich
warten, bis die minus 50%-Pickel oben.
Das Tolle ist, in der Lindt-Fabrik gibt es dann so Säcke mit 2 Kilo oder 4 Kilo Osterhasen, die zusammengespannt werden. Und dann hat man Osterhasen für das ganze Jahr.
Ja, eben. Bäh.
Das magst keine Osterhasen.
Doch, aber irgendwann reicht es dann wieder.
Tja, das stimmt doch für heute. Was für ein schöner Schluss unseres Podcasts. Ach, ja. Robert, der alte Romantiker.
Ja, das war's dann auch wieder für heute. Nämlich hier bei ziemlich gut veranlagt mit dem Rüdiger und mir. Wer uns schreiben möchte,
mach das bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at oder natürlich für den Robert als Postkarte Brief an den Kurier Leopold-Unger Platz 1 in A1190 Wien. Robert, vielleicht noch eine Faxnummer?
Habe ich leider nicht auswendig, aber ja, gibt's. Naja, die gibt's sogar noch. Ja, ja.
Könnte mal so einen Wettbewerb machen, wer es schafft, uns einen Fax zu schicken.
Ja, das auch bei mir dann ankommt, ja. Wir freuen uns jedenfalls über jede Art von Kritik, über Fragen,
Beschwerden, Wünsche, Anregungen, Tipps zu Wirecard oder was auch immer, ja. Und wenn ihr irgendein Papier habt oder ein ETF oder so und sagt, den soll mal auf den Zahn fühlen, dann einfach her damit und wir machen das gerne und einfach schreiben an ziemlich gut veranlagt @kurier.at.
Mhm. Und wäre auch fein, wenn ihr uns abonniert oder bewertet auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder Apple Music.
Nächste Woche hören wir uns natürlich wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.